Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Dr. Olaf Meinecke, Meeresbiologe und einer, der ein besonders waches Auge auf den Walbestand rund um Australien wirft. Und wir haben in der vergangenen Woche gehört, dass es jetzt wieder so viele Buckelwale gibt, fast so viele oder vielleicht so viele, wie vor der Zeit, wo sie gejagt wurden. Herr Dr. Meinecke, gibt es wirklich wieder so viele Wale?
Ja, also die Buckelwale haben in der Tat eine Erfolgsgeschichte hinter sich in Bezug auf die Erholung ihres Bestandes, seitdem sie eben dezimiert wurden zu wenigen Hunderten, zumindest in Australien ist es der Fall. Vor 40, 50 Jahren sind sie tatsächlich jetzt wieder fast möglicherweise zu den ursprünglichen Beständen, zumindest die es so im 19. Jahrhundert gegeben hat, zurückgekommen.
Das ist aber schon ein gutes Zeichen. Liegt es daran, dass vielleicht unsere Ozeane jetzt wieder gesünder sind oder gibt es mehr Fressen? Woran liegt das?
Ja, leider ist es nicht ganz so einfach, sondern es hat viel damit zu tun, wie sich die Tiere eben fortpflanzen und mit der Biologie der Buckelwale, denn auf jeden Fall haben die anderen verwandten Arten sich nicht so gut erholt. Und ein Grund dafür ist, dass die Buckelwale sich eben bei der Fortpflanzung etwas mehr heranhalten. Die sind einfach biologisch in der Lage, sich bei guten Bedingungen können die jedes Jahr eigentlich ein Jungtier zur Welt bringen. Und in der Regel schaffen sie es also alle 2 Jahre. Und gegen andere Arten, wenn wir zum Beispiel an die sogenannten Southern Right Whales, das müsste der Südkapernwal sein auf Deutsch, wie ich neulich nachgeschaut habe, die können sich nur alle 3 bis 4 Jahre ein Jungtier leisten, weil das einfach von der Biologie her nicht so gut funktioniert. Und deshalb konnten sie sich relativ schnell vermehren und sie hatten ja auch keine Konkurrenz, was die Nahrungsaufnahme angeht, denn die anderen Wale, die auch gerne Krill essen, die wurden ja auch alle dezimiert. Also es gab gutes Nahrungsangebot und sie konnten sich relativ schnell fortpflanzen und deshalb sind die Buckelwale bei der ganzen Sache gut herausgekommen bisher. Aber es gibt leider eine ganze Reihe von neuen Bedrohungen für diese Tierart.
Dass Sie gerade von der Vermehrung sprachen, diese Giganten, diese Blauwale, haben die ein Kind pro Leben oder wie sieht das bei denen aus?
Ja, bei den Blauwalen ist es so, dass die tatsächlich, also es hängt sehr von dem Nahrungsangebot an, wie oft sie jetzt kalben können, aber in der Regel alle paar Jahre. Also das kann sein, dass es alle 3 bis 4 oder auch alle 5 Jahre einmal passiert. Also es hängt wirklich einfach von den Nahrungsbedingungen ab. Und es ist klar, je größer das Tier ist, desto weniger oft kalben sie natürlich.
Das kann ich verstehen. Und diese Nahrungssituation, die essen alle Krill, alles das Gleiche?
Ja, zumindest wenn es um diese Baleen-Wale geht, die zumindest in der südlichen Hemisphäre haben sich hauptsächlich auf Krill spezialisiert, weil das eben ein großes Angebot in der Antarktis gibt. In der nördlichen Hemisphäre sieht es etwas anders aus. Da gibt es mehr Angebot an Fisch und da haben sich auch die Buckelwale mehr auf Fisch spezialisiert.
Interessant, also die essen in der südlichen Hemisphäre was anderes als in der nördlichen Hemisphäre.
Das ist richtig und sie können allerdings, und da gibt es super interessante Studien, in der nördlichen Hemisphäre wurde dann nachgewiesen, dass sie auch durchaus innerhalb eines Tages von Krill auf Fisch umstellen können, je nachdem, was gerade vorhanden ist. Das zeichnet die Buckelwale besonders aus, dass sie eben relativ flexibel sind in der Nahrungsaufnahme. Also sie können eben vom Krill oder kleinen Fischarten, kann auch am Boden aufgenommen werden oder an der Wasseroberfläche, je nachdem, wo sich die Nahrung befindet, sind sie relativ flexibel. Das können die anderen Arten nicht unbedingt so gut, zum Beispiel der Grauwal, der hat sich auf den Boden spezialisiert und den Fang von Fischen, die am Boden sind.
Wenn man jetzt so hört, dass sich diese Buckelwale so vermehrt haben, ist das vielleicht auch ein Fanal, vielleicht mal wieder daran zu denken, die Jagd freizugeben?
Eine Sache, die uns natürlich durchaus beschäftigt und auch Sorge bereitet, dass das als Argument verwendet wird oder werden könnte von Nationen, die in der Vergangenheit eben Walfang betrieben haben, beziehungsweise die es immer noch tun. Und wir wissen zum Beispiel ja von einigen Nationen wie Norwegen oder so, das ist eben auch einer der Argumente, auch Japan hat das immer wieder gesagt, wenn es um die Zwergwaljagd geht, dass die Population doch eigentlich so gut ist, der Bestand so gut ist, dass das Bejagen keinen größeren Einfluss hat auf den Bestand. Aber da gibt es natürlich einmal die Sorge, dass es ethisch nicht vertretbar ist, denn wie die Tiere dort dann bejagt werden und verenden, ist einfach ethisch nicht vertretbar. Und dann natürlich auch die Sorge, dass es mit den ganzen anderen Bedrohungen, die wir haben, wie Klimawandel, dass die Fischnetze, Treibnetze, in denen die Tiere sich verfangen, Plastik und andere Verschmutzungen, das führt dann eigentlich dazu, dass es eben den Populationen oder der Gesamtbestand dann doch eher bedroht ist in naher Zukunft.
Ich muss sagen, es klingt auch ein bisschen altmodisch, dass wir in einer digitalen Welt im 21. Jahrhundert Fische, also Wale, jagen müssen, um irgendeinen Bedarf zu decken. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt profitabel sein kann.
Also profitabel ist es nicht, sondern in der Regel wird es aus Traditionsgründen betrieben. Es gibt natürlich schon einige Völker, die das tatsächlich aus Substitution machen, weil sie es einfach brauchen, wirklich für die Nahrungsaufnahme. Indigene Völker, zum Beispiel auch die eben in der Nähe in Alaska oder in der Arktis wohnen. Allerdings werden da natürlich auch nur ein oder zwei oder drei Tiere oder so von den Walen bejagt. Und das sind dann in der Regel auch nicht die Buckelwale, weil die einfach gar nicht so leicht zu jagen sind. Oder Norwegen und Japan machen es ja wirklich hauptsächlich aus Traditionsgründen. Welchen logischen Grund das hat, weiß ich dann auch nicht unbedingt, weil man könnte sich ja auch von diesen Traditionen mal langsam loslösen. Und ich denke, das passiert dann wohl hoffentlich auch mehr und mehr, weil mehr und mehr Leute natürlich eher sich Wale anschauen möchten, lebend, und dafür Geld ausgeben und nicht das unbedingt auf Barbecue werfen möchten, das Tier.
Sagen Sie, wie steht es eigentlich mit unserem Wissensstand über die Wale? Die sind ja nun die meiste Zeit tief im kalten Wasser. Weiß man eigentlich alles über die, was man wissen müsste?
Das Interessante ist, dass es tatsächlich über die Buckelwale am meisten Studien gibt. Also von allen Walarten sind es wirklich die meist erforschten. Und ich forsche ja nun auch hauptsächlich an den Buckelwalen, bin aber trotzdem überrascht, wie viele Wissenslücken wir noch haben. Wir wissen zum Beispiel relativ wenig über Prozesse wie die Geburt und so. Das wurde nur ein- oder zweimal überhaupt dokumentiert. Das muss man sich einmal mal vorstellen, so ein riesiges Tier, fünftgrößtes Tier der Welt. Und wir haben so viele Kameras und Technologie und so weiter. Und wir haben es wirklich nur geschafft, die Geburt nur ein einziges oder ein oder zwei, dreimal zu dokumentieren. Und dann ist natürlich auch immer noch das Problem, dass die meiste Zeit die Tiere im Wasser sind. Es ist relativ einfach zu dokumentieren, was sie an der Wasseroberfläche machen. Aber was dann im Wasser passiert, da wissen wir noch relativ wenig, wie sie denn auf zum Beispiel verschiedene Temperatur und Salzgehalt, wie sie sich orientieren. Wie schaffen die Tiere es, 20.000 Kilometer im Jahr durch das Meer zu schwimmen, ohne sich zu verschwimmen? Und es gibt da einfach immer noch keine genaue Erklärung, welches nun eigentlich die wie sie sich eigentlich nun hauptsächlich orientieren. Ist es über die magnetischen Felder oder über Temperatur- und Strömungsunterschiede? Da ist man dann doch sehr erstaunt, wie viel man noch erfahren kann. Und das Gute ist natürlich bei den Buckelwalen, sie haben so ein bisschen was von Kanarienvogel in der Kohlenmine, weil sie sich natürlich schon so ein bisschen wie die anderen Arten auch verhalten, aber wir wissen relativ viel über sie und es macht daher Sinn, noch etwas weiter zu forschen.
Wir haben ja auch Geschichten gehört von Walen, die so riesige Distanzen zurücklegen. Da dachte ich mir, mein Gott, warum macht er das? Ja, warum macht er das? Ist eigentlich ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen, wenn die so große Distanzen zurücklegen?
Es gab jetzt kürzlich einen Bericht über einen Grauwal, der 17.000 Kilometer zurückgelegt hat, und wir wissen auch von einigen Buckelwalen, anhand dem Abgleichen der Schwanzflosse kann man eben Individuen erkennen, und da gab es auch einige, die weit hinaus über ihre normalen Routen gegangen sind und an völlig anderen Orten aufgetaucht sind, und in der Regel hat das etwas damit zu tun, dass etwas nicht funktioniert, das heißt, es gibt nicht genug Nahrung oder es gibt woanders einfach den Druck, also die Notwendigkeit für die Tiere, ihre normalen Routen zu verlassen und woanders hinzugehen. Und bei dem Grauwal zum Beispiel wird davon ausgegangen, dass es einfach nicht genug Nahrung gibt und diese Tiere nun anfangen, in alle möglichen anderen Ozeane auszubrechen und dort versuchen, neue Nahrungsmöglichkeiten zu finden.
Bestimmt haben viele Leute diese Geschichten gesehen und gehört haben von den jetzt der größeren Wahlpopulation gesagt, ach ja, hier alle reden vom Klimawandel, aber so schlimm ist es gar nicht. Die Wale, die amüsieren sich offensichtlich. Ist das nur eine gute Story oder keine gute Story?
Ja, es täuscht leider darüber hinweg, dass diese Veränderungen, die wir sehen, zum Beispiel die neuen Methoden zur Nahrungsaufnahme, die letztes Jahr in Australien dokumentiert wurden, die werden nun als große, ja, tolle Geschichte und so weiter gefeiert, aber man muss halt bedenken, es gibt wahrscheinlich einen tiefer liegenden Grund, warum die Tiere das machen. Die machen das nicht, weil sie nun Spaß daran haben, mit diesem sogenannten Bubble Net Feeding Fisch zu jagen, sondern weil sie es einfach aus Notwendigkeit machen müssen, denn die sind wirklich sehr unter Druck, was Nahrungsaufnahme geht. Die sind immer quasi an ihren physiologischen Grenzen und die müssen wirklich zusehen, dass sie ihre Nahrung kriegen. Und es kann sich durchaus, deutet das darauf hin, dass wir eine Verschiebung sehen, dass die Tiere auch schon während ihrer Migration Nahrung aufnehmen müssen, um überhaupt zu überleben. Und dass es eventuell in der Antarktik Verschiebungen gibt. Und wir wissen, dass es der Fall ist. Im Bereich Krill gibt es diese Verschiebungen zeitlich und örtlich. Das macht den Tieren natürlich zu schaffen. Die ist so, als würde man morgens früh zu seinem Kühlschrank gehen und da ist nichts zu essen drin. Ja? Da muss man erstmal zur Tanke fahren, um sich die Milch zu holen und so weiter. Und schon geht Zeit verloren und Energie und die fehlt dann natürlich.
Interessante Beobachtung. Herr Dr. Manik, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen. Das war interessant, Ihr Einblick in die Welt der Wale, die uns ja so verschlossen ist.
Vielen Dank und wie immer freue ich mich sehr, über Wale zu reden.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.